Am Freitag im Osten und Süden Regen, örtlich mit Schnee. Es ist 22.03 Uhr.
ARD Jazz.
ARD Jazz, das Magazin. Jeden Mittwoch ab 22 Uhr melden wir uns mit dem wöchentlichen Jazz-Update. Heute mit einem Jubiläum. Das Tonstudio Bauer in Ludwigsburg feiert 75. Geburtstag. Wir erinnern an den langjährigen Jazz-Redakteur des Hessischen Rundfunk, Ulrich Olshausen. Er ist am letzten Samstag im Alter von 91 Jahren verstorben und er hat die Jazz-Landschaft der Bundesrepublik maßgeblich mitgestaltet. Und natürlich haben wir auch heute eine ganze Reihe von Neuerscheinungen ausgewählt. Los geht's mit Transitions vom Julie Compiche Quartett und der Capella Jenensis. Morgen erscheint diese ungewöhnliche Zusammenarbeit der Schweizer Jazzband und des deutschen Barockensembles. Hier ist das Stück Aquarius. Ich bin Niklas Wandt. Hallo!
Thank you.
Ein transparenter Kammerjazz, der durch die Barockinstrumente zusätzlich an Farbe gewinnt. Aquarius vom Julie Campiche Quartett und der Capella Jenensis aus ihrem morgen erscheinenden Album Transitions. Von diesen Übergängen und Farbverläufen gibt es auf der Platte eine ganze Menge. Zwischen den Klangfarben der diskret elektrifizierten Jazzband und dem Barockensemble aus Blockflöte, Cembalo und Viola da Gamba. Auch das Repertoire pendelt zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Mit Kompositionen der Harfenistin Julie Campiche und mit Barockwerken aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Die Besetzung auf Transitions aufzunehmen, muss eine ziemliche Herausforderung gewesen sein. Selbst eine rein akustische Band mit Bass und Schlagzeug kann das Cembalo oder die Viola da Gamba ganz leicht übertönen. Auf Transitions klingt dagegen alles luftig und transparent. Dieses differenzierte Klangbild dürfte nicht unwesentlich dem Aufnahmeort geschuldet sein. Der Kammermusiksaal des Deutschlandfunks in Köln ist renommiert für seine tragende Akustik, in der sich auch brüchige Instrumentenklänge durchzusetzen vermögen. Bei der Konstruktion von Studioräumen geht es um Physik und vielleicht auch um eine Prise Esoterik. Um die Balance, den Sweet Spot, dass die Räume zwar trocken klingen und ein sauberes Arbeiten erlauben, aber dabei doch einen besonderen Charakter, eine Persönlichkeit bewahren. Das Tonstudio Bauer im baden-württembergischen Ludwigsburg ist so ein Studio, das für seinen besonderen Sound geschätzt wird. Es wurde etwa für das Label ECM zu einem seiner Stammstudios. Zahlreiche bekannte internationale Namen des Jazz und Pop haben hier Aufnahmen gemacht. Gegründet 1949 feiert das Studio in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Adrian Schmidt mit einer Würdigung.
Seit nun 75 Jahren kommen KünstlerInnen aus der ganzen Welt in die Bauerstudios ins beschauliche Ludwigsburg, um ihre Musik aufnehmen zu lassen. Unter ihnen Größen wie Miles Davis oder Stevie Wonder. Legendär der Live-Mitschnitt des Köln-Konzerts von Keith Jarrett, für den die Bauerstudios verantwortlich waren und der auf ECM erschienen ist. Bettina Bartok, Geschäftsleiterin der Bauerstudios, erzählt, wie das Label die Jazzgrößen ins Studio gelockt hat.
Manfred Eicher hatte dann immer auch gleich im Blick, welche Band gerade auf Europa-Tour ist und hat dann die Aufnahmen direkt so geplant, dass am Ende der Tour die eingespielte Band direkt ins Studio kommen und noch eine Produktion machen soll. Und dadurch und natürlich auch durch den Mitschnitt des berühmten Köln-Konzerts in Köln, nicht in den Bauerstudios, hat natürlich das Studio dieses Image des Jazz-Know-Hows bekommen und dann auch weiter gepflegt.
Die Bauerstudios gelten als das älteste private Tonstudio Deutschlands. Dabei wirkt hier nichts verstaubt oder antiquiert. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe an hauseigenen Labels, auf denen verschiedene Musikstile veröffentlicht werden. Das Aushängeschild ist das Jazz-Label mit dem bezeichnenden Namen Neuklang, das aktuell 20-jähriges Jubiläum feiert. Experimente, Provokation und Innovation, das will man hier musikalisch vertreten. Neuklang setzt dabei auf etablierte Namen wie Efrat Aloni oder Ed Partica, aber auch auf Newcomer wie zum Beispiel den Schweizer Florian Weiß, der mit seiner Band Voodooism das Album Refugium auf dem Label veröffentlicht hat.
Man hat schon viel auch gehört von den Bauerstudios, viel Gutes. Und dann war das eigentlich relativ schnell so eine sehr gute Option und wir sind froh, dass wir uns so entschieden haben.
Schon immer waren die Bauerstudios für internationale Künstlerinnen und Künstler eine beliebte Adresse. Der renommierte Posaunist Joe Gagliardo war 1979 das erste Mal hier.
Ich habe eine gemeinsame Geschichte mit den Bauerstudios. Ich habe hier meine erste deutsche LP aufgenommen, zusammen mit Carlos Albrecht, für mich einer der Besten. Seitdem bin ich etliche Male hier ins Studio gekommen, um aufzunehmen. Ich kenne die Familie, ich liebe sie. Das sind gute Leute und sehr professionell. Das ist eines der professionellsten Studios, die ich kenne in der Welt.
In the world.
Den Namen Bauer trägt in der Geschäftsführung zwar keiner mehr, der Umgang im Haus ist aber nach wie vor sehr familiär.
Es passiert immer noch, dass einer anruft und sagt, damals 85 haben wir hier was aufgenommen und die Eva weiß das alles. Dann kann man sie nochmal anrufen und dann sagt sie, ja, schau mal da und da. Da findet ihr vielleicht noch die Bänder.
Eva Bauer-Oppeland, Tochter des Studiogründers, ist sozusagen in den Studioräumen aufgewachsen und weiß, auf was es ankommt.
Wichtig ist sicherlich auch, dass sich die Künstler wohlfühlen, dass eben auch drumherum alles der Weg frei gemacht wird, dass die sich in der kurzen Zeit, wo sie jetzt eben aufnehmen oder mischen, dass sie sich da wirklich komplett auf ihre künstlerische Seite konzentrieren können.
Vor allem bei anspruchsvollen Aufnahmen, wie beispielsweise bei der Platte von Latin Jazz Sinfonica, bei der eine Big Band auf ein ganzes Orchester trifft, muss das Setting perfekt passen. Komponistin Julia Diederich gerät in Schwärmen, denkt sie an die Aufnahmebedingungen in den Studios.
Traumhaft, auch die Aufnahmebedingungen drin, also der Kopfhörermix, ja, was für einen Musiker das Allerwichtigste ist, dass der Mix im Kopfhörer gut ist, dass der Musiker in dem, was er tut, wirklich drin ist. Also alle Techniksachen sind hier super. Also aber nicht nur das, es ist die Atmosphäre in diesem Studio. Manchmal hat man schon das Gefühl, man wandelt hier durch heilige Hallen. Ich glaube, es sind auch heilige Hallen. So fühlt sich es manchmal wirklich an.
Jetzt werden die Bauer-Studios 75 Jahre alt. Die vielen Bilder an den Wänden zeigen berühmte Musikerinnen und Musiker aus aller Welt. Sie sind Zeugen der großen Geschichte der Ludwigsburger Tonstudios. Binaurale Tonaufnahmen, digitales Sounddesign für Filme, Studiokonzerte, filmische Einblicke in aktuelle Produktionen. Die Macher und Macherinnen sind mit ihren Konzepten für die Zukunft bestens gewappnet. Und es ist ihnen ein Anliegen, dass die Bauer-Studios auch weiterhin ein Treffpunkt für unterschiedliche Generationen und Genres sind.
Adrian Schmidt über die Bauer-Studios in Ludwigsburg. Hier feiert man 2024 das 75-jährige Jubiläum. In diesen Studios sind so wunderbare Jazzplatten aufgenommen worden. Etwa die des Trios Gateway, von ihrem gleichnamigen Debüt für das Label ECM, aufgenommen 1975. John Abercrombie, Gitarre, Dave Holland, Bass und Jack DeJohnette, Schlagzeug. Mit einem crispen, bluesigen Trio-Sound, aufmerksam gespielt und plastisch eingefangen von Toningenieur Martin Wieland. Thank you. Unshielded Desire vom Trio Gateway. Eine Aufnahme dieser britisch-amerikanischen Band aus dem Jahr 1975, entstanden im Tonstudio Bauer in Ludwigsburg. In den 1960er und 70er Jahren hat der europäische Jazz zu einer eigenständigen Identität gefunden. Diese Entwicklung wurde und wird von den Rundfunkanstalten auch in Deutschland umfassend begleitet. Mit Musikerporträts, Plattenproduktionen in den eigenen Studios, mit der Begleitung und Aufzeichnung von Festivals wie dem Jazzfest Berlin und dem Deutschen Jazzfestival in Frankfurt. Ulrich Olshausen war ein früher Jazzradiomacher, als Musikredakteur, Musikkritiker und Musikproduzent. Am Samstag ist er im Alter von 91 Jahren verstorben. Elke Ottenschläger erinnert.
Auch der frechste Free Jazz hatte in seinen Sendungen einen Platz. Ulrich Olshausen leitete von 1967 bis Ende der 90er Jahre die Jazzredaktion im Hessischen Rundfunk. Eine Redaktion, die es ohne ihn womöglich gar nicht gegeben hätte, denn er prägte die mediale Berichterstattung über die deutsche Jazzszene maßgeblich. Besonders in Erinnerung bleibt die von ihm eingeführte Sendung »Der neue Klang im Jazz«.
Guten Abend, liebe Jazzhörer. Übermorgen beginnt das 28. Deutsche Jazzfestival in unserem Sendesaal. Das Programm stelle ich Ihnen heute vor, nicht jeden Programmpunkt, dafür ist eine halbe Stunde selbstverständlich viel zu kurz.
Seine Karriere im Musikbereich begann eigentlich ganz klassisch. Nach der Schule studierte der im Jahr 1933 geborene Olshausen zunächst Fagott an der Musikhochschule in Frankfurt. Doch recht schnell sattelte er auf Musikwissenschaft um und arbeitete nebenbei als Tontechniker im Hessischen Rundfunk. Seine Liebe zum Jazz hatte er damals schon entdeckt. Kein Wunder, war Frankfurt doch auch das deutsche Jazzzentrum der Nachkriegszeit, wie Ulrich Olshausen selbst beschreibt.
Das Umfeld war nach dem Krieg eben auch da durch die Amerikaner, die hier ihr Hauptquartier hatten und die Clubs hatten, Offiziersclubs und Clubs für das einfache Volk. Und das war das große Glück für Frankfurt.
Und auch für Olshausen selbst, der vor allem von der musikalischen Freiheit in dieser Musik begeistert war. Er begann, in den Medien darüber zu berichten und sorgte so dafür, dass der Jazz hier überhaupt bei einem breiten Publikum Gehör fand. Ab 1967 dann leitete er die neu gegründete HR-Jazz-Redaktion.
Die große Leistung von Uli und seinen damaligen Mitstreitern war eben, dieser zunächst mal als Kneipenmusik und was es da alles für Schimpfwörter gab, verschrienen Musik, seinen Platz auch in der Hochkultur zu sichern.
Berichtet sein langjähriger Kollege im Hessischen Rundfunk und Freund Peter Kemper. Er schätzt an Ulrich Olshausen ganz besonders dessen Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem.
Also wenn da gerade auch in der Musik eine neue Stilrichtung sich abzeichnete, da war Uli zunächst mal hochinteressiert und er hat das dann sozusagen in sein ästhetisches System eingeordnet. Aber zunächst mal diese Offenheit und diese Bereitschaft, sich auch auf Neues einzulassen, das war eine große Stärke von ihm.
Auch dem Thema Nachwuchsförderung begegnete Olshausen aufgeschlossen und unkonventionell. Seinem späteren Nachfolger auf dem Jazzredakteursposten, Günther Hottmann, gab er viel Freiraum.
Mitte der 80er Jahre habe ich als Volontär schon angefangen, Jazzsendungen bei ihm im HR zu machen. Er hat das ermöglicht. Ja, dann mach mal. Das war seine Anleitung. Er hatte da einen lockeren Führungsstil. Leading to let go, à la Miles Davis. Gar nicht so einfach, wenn man noch nicht weiß, wie es geht. Aber im Gegensatz zu Miles war Uli Olshausen ganz unprätentiös und wirklich angenehm zugänglich.
Trotzdem war Ulrich Olshausen auch stets meinungsstark und durchsetzungsfähig. Diese Fähigkeiten kamen ihm beim Deutschen Jazzfestival Frankfurt zugute. Viele Jahre lang gehörte er gemeinsam mit Peter Kemper zum Organisationsteam des Festivals. Da die Liebe zum Jazz für ihn nicht nur Beruf, sondern auch Berufung war, blieb er seiner Musik auch im Rentenalter treu. Noch viele Jahre lang schrieb Ulrich Olshausen Jazzkritiken für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Außerdem war er Teil der Jury des Preises der deutschen Schallplattenkritik und verpasste natürlich auch im Alltag keine Ausgabe des Jazzfestivals in Frankfurt.
Elke Ottenschläger über Ulrich Olshausen, der langjährige Jazzredakteur des Hessischen Rundfunks und Mitorganisator des Deutschen Jazzfestivals in Frankfurt, ist am 30. November im Alter von 91 Jahren verstorben. Auf diesem Festival war der legendäre Klarinettist Rolf Kühn in seiner etwa 70-jährigen Karriere regelmäßig zu hören. Hier ist eine Aufnahme von Rolf Kühn und seinem Quartett beim Deutschen Jazz Festival im Jahre 1955. Dieses Stück vom Rolf Kühn Quartett heißt Frankfurt Blues. Frankfurt Blues vom Rolf Kühn Quartett, aufgezeichnet beim Deutschen Jazz Festival in Frankfurt im Jahr 1955. Sicher nicht zufällig erinnert dieses Stück sehr stark an den Bebop-Klassiker Now's the Time von Charlie Parker. Rolf Kühn ist am 18. August 2022 im Alter von 92 Jahren verstorben. Am Freitag erscheint die letzte Einspielung des Klarinettisten. Fearless heißt sie. Wenige Wochen vor seinem Tod mit seinem Quartett in den Berliner Hansa-Studios eingespielt. Rolf Kühns bewegte Vita würde den Rahmen dieser Sendung sprengen, deshalb nur kurz ein paar Eckdaten. Rolf ist in einer Leipziger Artistenfamilie aufgewachsen. Die NS-Zeit war für ihn als Kind einer jüdischen Mutter besonders entbehrungsreich. Risikobereitschaft und Disziplin sind für Rolf Kühn die Eckpfeiler seines Aufwachsens, die ihn sein ganzes Leben lang begleitet haben, wie er selbst gesagt hat.
Also sagen wir mal, der Mut als Akrobat, Dinge zu tun, die also nicht ungefährlich sind. Und es kann eigentlich jeden Abend auf der Bühne irgendwas passieren. Und die Disziplin, die man wirklich mitbringen muss, um das zu erlernen, hat genauso viel Gewicht in der Musik natürlich. Disziplin, Disziplin und nochmals Disziplin. Und das muss eben aber, es muss keine Pflicht sein, es muss eine Freude sein. Und das ist bei mir bis heute geblieben.
In der DDR der späten 1940er Jahre hatte Rolf Kühn den Jazz entdeckt. Er ist in den 1950er Jahren zuerst in die BRD und später auch für einige Zeit nach New York übergesiedelt. Sein 15 Jahre jüngerer Bruder Joachim Kühn ist 1966 ebenfalls in den Westen geflohen. Die beiden hatten bis an Rolfs Lebensende eine sehr innige Verbindung und sie haben zahlreiche Aufnahmen zusammen gemacht. Rolfs Wurzeln lagen in Swing und Bebop, aber er hat sich genauso den Entwicklungen der Zeit gegenüber offen gezeigt. Free Jazz und Jazzrock gespielt und bis zuletzt auch mit deutlich jüngeren Musikerinnen und Musikern gespielt. Sein letztes Album Fearless hat Rolf Kühn mit seinem Quartett eingespielt, deren jüngstes Mitglied gut 60 Jahre jünger als er ist. Die Kontrabassistin Lisa Wulff. Im Gespräch mit ihr klingt die Hochachtung vor diesem lebenserfahrenen Musiker an.
Das finde ich einfach ein Wunder eigentlich, wenn jemand so viel Schlimmes auch erlebt hat, eben auch, da ist auch das Geschäft seiner Mutter zerstört worden und alles Mögliche. Und der hat wirklich viel Leid erlebt auch. Und ich glaube, der ist einfach so von Natur aus. Und der hat einfach so eine Güte in sich und einfach. Ja, und hat auch das immer als Geschenk verstanden, dass er Musik machen kann und damit auch was geben kann. Und dass Musik eben auch was ist bei der ganzen Frage, was sinnstiftende Tätigkeiten sind und systemrelevante Tätigkeiten, wie wichtig das ist, das Musik machen zum Zusammenbringen von Leuten und zum Grenzen öffnen. Und er hat das immer als Geschenk verstanden, dass er das machen konnte, dass er nach Amerika gehen konnte, dass er da spielen konnte, dass es ihm dann trotzdem immer noch so gut ging und er da so rauskam, was auch an seiner Haltung zu Menschen lag, würde ich behaupten.
Bassistin Lisa Wulff über ihre Zusammenarbeit mit Rolf Kühn, auf dessen letzte Einspielung Fearless. Die Platte erscheint am Freitag über sein Stammlabel MPS, kurz für Musikproduktion Schwarzwald. Hier ist daraus das Titelstück, das mir auch als ein gutes Motto für Rolfs Zugang zur Musik erscheint. Fearless, furchtlos. Thank you.
Musik.